Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind die Hero Turtles, superstarke Hero Turtles der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Obwohl es im Original ja Ninja Turtles heißt. Hallo Splinter, hallo Peter.
Ja. Splinter ist der alte Sack, ne? Der Lehrer, oder?
Richtig, mit dem weißen Bart.
Ja, aber das heißt, der ist ja weise und der Ultimative, der ja auch alle vier Turtles übertrumpfen kann mit seinen Fähigkeiten.
Ja, das ist so zumindest das Original. Ich habe ja einen Film geguckt, der das vielleicht alles ein bisschen anders erzählt.
Aha, okay, aber ich bin dann jetzt der Alte, also der mit Weisheit und Skills aufwarten kann.
Du bist auf jeden Fall der wesentlich Ältere von uns beiden.
Wesentlich.
Ja, mit Rheuma und so geplagt und einfach auch mit den schlimmen Erscheinungen, die mit dem Alter so kommen.
Vergesslichkeit zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Das war das einzig ernste Wort.
Das ist das Einzige, was wirklich zutrifft, ja?
Genau.
Sonst natürlich der Peter, genau wie ich. Ein Jungspund, ne?
Ja.
Wir sind knackig.
Ja, man hört meine Knochen regelmäßig knacken, also klar.
Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Es soll sehr gesund sein, habe ich gelesen. Im Internet. Diese Internet, verstehen Sie?
Da hast du super Quellen gefunden.
Ja, klar.
Kann ich nur unterstreichen.
Ja, gehen wir direkt in Medias Res.
Ja, du wolltest ja unbedingt diesen Film schauen und du wolltest ja unbedingt über diesen Film sprechen, also warum nicht?
Ja, wieso hast du denn nicht den neuesten Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem geguckt? Ich habe mich wirklich drauf gefreut und bin ins Kino gegangen.
Ich muss gestehen, also schon wieder gestehen, jetzt sind wir schon wieder bei dem Punkt.
Sind wir wieder beim Geständnis, ja.
Genau, wo ich mich wie in der Kirche fühle. Ich bin mit den Ninja Turtles nicht aufgewachsen. Die haben für mich keine Relevanz gehabt. Allgemein Animationsserien, ich glaube, da so haben die ja gestartet, korrekt?
Nee, das waren ursprünglich Comics.
Ja, nee, aber
von Eastman und ja.
Ja, aber ich meine halt medial, Videoform war doch zuerst Animation vor Real. Real kam doch erst vor kurzem.
Ja, richtig.
Ja, gut.
Es kam eine Cartoon-Serie und
Dann
folgte eine Realverfilmung Ende der 80er. Über die ich auch schon mal gesprochen habe. Ich glaube 89 und dann auch ein zweiter Teil und ein dritter Teil, der ganz furchtbar war.
Ich könnte jetzt sogar auf Anhieb noch nicht mal alle vier Namen zusammentragen.
Ach komm, ernsthaft jetzt?
Ja.
Du kannst nicht die Namen aller Ninja Turtles.
Also wenn ich mich konzentrieren würde, würde ich sie, glaube ich, hinkriegen.
Okay, also mit M.
Ich habe die jetzt gerade vor mir. Ich habe die komplette Liste des Casts. Michelangelo, Leonardo, Donatello und Raphael vor mir stehen. Aber
ja, das hättest du niemals zugeben dürfen vor unserem Milliardenpublikum.
Wieso nicht?
Hättest du einfach ablesen müssen. Das muss doch keiner wissen.
Ich hab ablesen.
Wir machen das nochmal. Schneidest das jetzt so.
Nein.
Schneidest das jetzt so, dass du uns nicht blamierst.
Splinter hätte ich auf jeden Fall gewusst, dass der hier Mr. Miyagi quasi ist.
Richtig.
Shredder ist der fiese Antagonist, das wusste ich. Mhm. Krang hatte ich auch vom Namen her auf jeden Fall noch in Erinnerung. Wusste nicht mehr, wie er aussah. Jetzt erinnere ich mich auf jeden Fall
an
ihn.
Es ist mir klar, dass du nicht weißt, wie der aussieht.
Wieso?
Weil es ein Gehirn ist.
You're so funny. Heißt nur das Gehirn so oder auch die humane Hülle?
Nee, Krang ist das Viech, das ist dieses Gehirn, was reden kann. Und
also,
so.
Okay.
Wir haben jetzt schon mal unsere Kredibilität als Nerds der 80er verloren.
Hey, wieso wir? Ich?
Ja.
Und April O'Neil. Die ist mir natürlich immer im Begriff schon gewesen.
Ha, siehste. Ja. Die kommt hier auch vor. Also, es gibt ja einen neuen Teenage Mutant Ninja Turtles Film. Früher hieß das ja hier in Deutschland und vor allem in Europa, in England hieß das halt Hero Turtles, weil die in Großbritannien das Wort Ninja zu gewaltverherrlichend fanden. Kein Gag, denke ich mir nicht aus, das war so.
Okay.
Wir haben das auf Hero Turtles umgedreht und das war auch in die Zeichentrickserie, die wir gehabt haben, die ausgestrahlt wurde im Fernsehen hier in Deutschland, die basierte eben auf der großbritannischen, auf der britischen Variante, ja. Deswegen war da Hero drin. In den USA im Original heißen die halt Ninja Turtles. Eigentlich gezeichnet als Gag. Ja, es war ursprünglich wirklich hier von Kevin Eastman und
Aha, hier, der Nerd. Jetzt bröckelt auch dein Nerdismus hier.
Laird heißt er auf jeden Fall.
Was lehrt der denn?
Peter Laird heißt er natürlich.
Aha.
Ja, die haben als Gag eigentlich zusammen diese Ninja Turtles erfunden und gezeichnet und dann das erste Comic, diese erste Geschichte, eigentlich eine sehr düstere und da geht es eben darum, dass quasi Meister Splinter diese vier Turtles, die ja durch das Ooze, durch diesen radioaktiven oder was auch immer, durch diesen Schleim, durch diese Flüssigkeit mutieren zu Teenagern, also so humanoide Dings und er züchtet die alle, lehrt sie die also ganz verschiedene Kampfkünste und bildet sie quasi zu Assassinen aus, um seine persönliche Vendetta an dem Shredder durchzuführen. Ziemlich brutale und düstere Geschichte.
Darf ich mal eine Nebenfrage stellen?
Natürlich.
Was mich etwas wundert ist, es gibt ja keine wirkliche Altersregelung für Comics, oder?
Doch, es gibt schon so Empfehlungen. Also es gibt Comics, die quasi ab 18 sind. Es gab so Marvel und DC haben ja so ältere Varianten. Es gibt schon auch immer so Empfehlungen drauf, so für erwachsenes Publikum oder so.
Aber sind das nicht Empfehlungen des Verlags?
Gehe ich von aus, ja.
Genau, aber ich kenne kein Gremium, das das macht, weil bei der FSK ist ja sogar so, dass die nicht nur den Filmen ein Rating verpassen, eine Altersfreigabe verpassen, sondern auch damals zumindest, weil es gibt ja heute nicht mehr den Aushangfotos, also dem Bildmaterial an sich halt.
Also bei Büchern ist das ja auch nicht so, ne? Die sind ja auch nicht nach ab 12, 14, 16 oder so kategorisiert.
Aber da hast du in der Regel ja auch keine Zeichnungen, weil du kannst ja Gewalt eindeutiger bildhaft in Comics darstellen als im Buch.
Vielleicht widersprechen. Also es gibt auch sehr, sehr erschreckende Bücher.
Natürlich, also, aber das spricht in der Regel, glaube ich, weniger Kids an.
Ja, heutzutage auf jeden Fall.
Ja.
keine Ahnung, wie das da, wonach das genau geht und wie das da vonstatten geht. Ich bin ja alt genug, ich kann mir das alles kaufen.
Ja, yeah. Nee, ich meinte halt nur, weil, ne, wenn du schon sagst, dass das schon düster anfängt, weil letztlich assoziiere ich damit eigentlich immer in erster Linie wirklich was Kindgerechtes oder zumindest jugendgerecht.
Ja, yeah, das ist ja das Interessante, dass es im Original gar nicht so war und dann gab es aber diese Cartoon-Serie und die hat das alles sehr verniedlicht und die war natürlich dafür da, Spielzeug zu verkaufen.
Ja.
Wie es auch schon bei Masters of the Universe und bei allen möglichen anderen Cartoon-Serien der Fall war. Wir erinnern uns, Turtle Mania, also Riesenhit damals gewesen und so weiter und so fort. Und dann gab es die Realverfilmung und da ist ja auch interessant, da ist ja der erste Film, den ich hier schon mal besprochen habe, der ist ja auch eigentlich was düsterer, wurde aber nur in der Synchro-Fassung auf Deutsch, wurde der ein bisschen lustiger gemacht, weil die halt so witzige Soundeffekte eingebaut haben.
Mhm.
Der Film an sich orientiert sich aber schon ziemlich an dem ersten Comic und ist eigentlich auch etwas düsterer. Ja, aber jetzt nicht ganz so schlimm. Naja, auf jeden Fall. Ich fand das immer cool und hatte auch ein paar Spielzeuge davon und so weiter und so fort. Hab mich jetzt wirklich mal wieder, es ist auch wieder so eine Zeit momentan, in der brauche ich mal wieder so Geborgenheit, ich brauche mal wieder so ein bisschen mich verkriechen, ist ja eh das passende Wetter, so auf dem Sofa unter die Decke. Ich habe mich im Kino verkrochen, wirklich wie damals, ich habe mir Süßigkeiten geholt, ich habe mir was Nettes zu trinken geholt und habe mich dann ins Kino gesetzt, späteste Vorstellung war nur 19 Uhr erst und habe mir dann Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem angeguckt. Von Regisseur Jeff Rowe, den kennen wir, weil der hat The Mitchells vs. The Machine auch gemacht vor 2 Jahren.
Ja, den haben wir ja auch recht cool gefunden.
Ja, der gefällt mir auch. Den finde ich cool. Und an dem Drehbuch hat unter anderem Seth Rogen, also hat an der Geschichte da mitgeschrieben und so weiter. Und jetzt ist das halt so eine neue Variante.
Mhm.
Und die erzählt manche Sachen auch etwas anders. Also zum Beispiel der Splinter, der ist jetzt nicht der krasse Karatemeister. Er kriegt jetzt auch so eine Hintergrundgeschichte. Er wirkt mehr wie der Vater, der auf seine 4 Teenager aufpassen muss. Und diese Teenager haben den größten Traum, eben mit den Menschen zu interagieren in New York City. Sie wollen auf die Highschool gehen und möchten eigentlich nur normal sein.
Mhm.
Haben also diese, ja, ganz gewöhnlichen Bedürfnisse von Teenagern. Und der Splinter hat halt ganz schlechte Erfahrungen mit den Menschen gemacht und versucht das irgendwie zu verhindern. Wie das aber mit Jugendlichen ist, so ganz so einfach geht das nicht. Sie treffen irgendwann auf die April O'Neil, die hier keine erwachsene Frau ist, die als Reporterin arbeitet, sondern in die Highschool geht.
Okay.
Und sich da als Schülerreporterin versucht, einen Namen zu machen. Ja, und da sind halt schon so die ersten paar Änderungen, die es gibt. Ja, also Splinter hat zwar schon die Turtles großgezogen, aber hat ihn dann, das ist irgendwie auch ganz witzig gemacht, diese ganzen, die Kampftechniken und so, die hat er nicht von seinem Meister gelernt. Also er ist nicht der krasse Kampfkunsttyp, sondern hat das irgendwie über so YouTube-Videos gemacht und so. Das ist ein sehr lustiger Zusammenschnitt.
Geil.
Und April O'Neil sieht eben auch ganz anders aus. Das ist jetzt keine große, schlanke, erwachsene, sexy Frau. Es ist jetzt eine Teenagerin, die so ein bisschen klein, ein bisschen untersetzter ist und schwarz. Damit weiß ich nicht, ob man da wieder irgendein Statement bringen wollte oder so. Keine Ahnung. War mir auch scheißegal. Es ist einfach ein anderer Ansatz und okay.
Ja, okay.
Und das Besondere hier ist halt der Zeichenstil. Seit Spider-Man Into the Universe ist das ja, der hat das ja so aufgebrochen. Der hat ja wirklich so einen ganz neuen Stil, der sich sehr an Comics orientiert. Reingebracht und hier ist es aus, es wirkt so ein bisschen wie gezeichnet,
okay.
Teilweise wie so Pinselstriche, aber es ist animiert und ist wirklich sehr, sehr cool. Man schaut sich da sehr schnell rein. Es hat mir wirklich gut gefallen, also gar keine großen Probleme, sich da das zu adaptieren. Die Turtles haben alle verschiedene Charakterisierungen, wie es auch schon vorher der Fall war. Es gibt den Leonardo, der hier Ja, er wäre gern der Anführer, aber ist er gerade irgendwie so ein Schleimer und ein Streber und er muss noch in diese Rolle reinfinden. Das ist so ein bisschen Turtles Origins mäßig.
Okay.
Ne, Raphael, der Aggressive, der Kämpfer und Michelangelo, der Lustige. Sein großer Traum ist es halt irgendwie Comedian zu werden und Donatello ist ja halt der Nerd und die sind auch optisch ein bisschen unterschiedlich, haben unterschiedliche Grüntöne und so weiter und so fort. Das Besondere ist auch, dass der Shredder gar nicht der große Gegenspieler ist.
Bitte.
Ja, Fans horchen bei dem Namen Baxter Stockman natürlich auf und wissen, das ist inspiriert durch den Film Die Fliege, jedem ein Wissenschaftler, der mit einer Fliege fusioniert.
Aha. Brundlefly.
Genau, die Brundlefly. Aber auch hier ist es nicht ganz so. Hier ist, es ist übrigens auch wieder ein schwarzer Wissenschaftler hier, aha, der Stockman heißt. Nachnamen.
Ist das wichtig?
Es ist zumindest für Fans auffällig, weil sie eine andere optische Vorlage kennen.
Ja, okay.
Ja, aber der spielt gar nicht die große Rolle, sondern der Sohn.
Aha.
Und dann kommen ganz viele andere kleine Bösewichte, die wir als Spielzeuge kennen, auch aus den Cartoons. Das ist ganz witzig und das Coole ist, dass die eben auch, also im Prinzip haben die Bösen und die Guten eine ähnliche Motivation,
aha,
aber wollen das Problem anders lösen und das stellt sie auf verschiedene Seiten. Und das ist ziemlich cool. Und mittendrin halt The People of New York City, aha, und insgesamt, muss ich sagen, ist ein Banger. Ist wirklich sehr gelungen. Der ist vollgepackt mit Insidern, also da die April O'Neil geht auf die Eastman High School. Kevin Eastman, ne, war Zeichner. Oder es gibt Anspielungen auf Ninja Rap und so solche Sachen. Also es sind so ganz viele Anspielungen auch auf die Realverfilmung. Das heißt, Fans der Comics, der Cartoons, der Realverfilmungen und die halt die Ninja Turtles schon lange verfolgen, werden auf jeden Fall bedient. Und am Ende, im Finale, gibt es sogar einen großen Kaiju-Kampf.
Let them fight.
Der Film macht tierische Laune. Jetzt habe ich allerdings, da hatte ich mich vorhin auch schon mit dem Thomas von Brodys Filmkritiken, schöne Grüße an der Stelle, mal drüber gesprochen, dass der wahrscheinlich für manche Kinder gar nichts ist, weil er dann doch ein bisschen zu aufgeregt ist, ja, ein bisschen zu krass, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu düster, aber eher so von den Zeichnungen und so. Und jetzt habe ich bei einer großen Suchmaschine namens Google, habe ich eine Rezension gefunden von einem Stern. Und da hat ein Vater geschrieben, so absolut nicht ab 6.
Oh, ich sehe.
Genau, ich kann sowas halt leider schlecht einschätzen, so, ne? Ja. Ich bin halt so 40-jähriger dicker Nerd, der sich einfach freut, ne, einfach so ein bisschen so sein Popcorn und Süßigkeiten reingeschoben hat und einfach, ich habe mich wieder gefühlt wie damals mit 6, 7 Jahren vor dem Fernseher samstags morgens und hatte einfach eine gute Zeit. Deswegen kann ich also für die Leute dann genau den Film empfehlen. Aber der Kollege, der die Ein-Sterne-Rezension schreibt, wofür der Film natürlich nichts kann, ne,
ja,
also er geht nicht auf die Qualität des Films ein, sagt aber, dass er absolut nicht ab 6 ist, also ist eher Kritik an der FSK. Er meinte, er war mit meinem 9- und 6-Jährigen im Kino. Es gab Eltern, die den Saal verlassen haben. Brutal, dumme Sprüche und nochmal brutal. Ist natürlich auch, aus meiner Sicht ist der natürlich nicht sonderlich brutal.
Ja, ja,
ne? Aber ich glaube, für 6-Jährige kann das schon auch heftig sein. Und ja, die Sprüche, also da merkt man vielleicht dann auch, dass der Seth Rogen so manchmal ein bisschen mitgeschrieben hat, weil es gibt auch so Kotzwitze. Da hätte ich auch drauf verzichtet. Also wie gesagt, es gibt so ein paar Abstriche. Ne? Ein paar Sachen wurden geändert, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Sag mal, ich kann damit leben, weil es halt eine neue Interpretation der ganzen Geschichte ist und trotzdem noch nah genug am Original. Ja, auf den Kotzwitz hätte ich jetzt auch verzichten können und so ein paar Sachen, die treffen dann auch einfach nicht ganz meinen Humor, aber naja, soll ja auch eigentlich in erster Linie dann die neue Generation ansprechen. Und der Kollege beschwert sich hier auch, dass es so Anspielungen auf den Manga Attack on Titan gibt, den es auch als Anime gibt und auch als Realverfilmung und das ist halt extrem gewalttätig, wie der Mann hier sagt, das stimmt. Es gibt Anspielungen auf Avengers Endgame und Mark Ruffalo und stellt ja die Frage, woher sollen die Kinder sowas kennen? Ja, da muss ich den Kollegen mal in die Realität holen. Heutzutage kennt fast jeder 9-Jährige Avengers Endgame, glaube ich.
Aber es geht ja um den 6-Jährigen.
Oder vielleicht um den 6-Jährigen. Ja, wahrscheinlich nicht, aber gut, was soll ich da sagen?
Ja,
fand auch so die Sprache insgesamt nicht cool, redet davon Rapper-Slang, den die Kinder dann in der Schule umsetzen, obwohl ich ja der Meinung bin, dass in erster Linie die Eltern dafür verantwortlich sind, was die Kinder in der Schule von sich geben und was nicht.
Ja.
Ich habe Wörter wie Scheiße und so von meinen Eltern gelernt, kann ich einfach sagen.
Ja, stimmt, die sind ja auch ziemlich rüde im Umgang miteinander. Sind ja auch Ausländer, ne?
Ja, einer.
Nee, stimmt nicht. Ja, richtig, ich kann nicht zählen.
Bei 2 wird es schon unübersichtlich.
Genau.
Also mal gucken, ob das jetzt irgendwie eine neue Reihe lostritt, eine neue Kinoreihe. Es gab einige prominente Sprecher, im Original zumindest. Das Original konnte ich nicht gucken, weil es nachmittags lief. Ich musste da ausweichen auf die Abendvorstellung nach dem Feierabend. Da waren die deutschen Sprecher, die waren okay. Ich habe da jetzt keinen, ich glaube, da sind bekannte Leute dabei. Der Thomas meinte irgendwie der Knossi oder so Streamer. Habe ich natürlich nicht erkannt. Ist mir auch egal. Die Sprecher waren gut. Der Film hat funktioniert. Von mir kriegt er eine absolute Empfehlung. Empfehlung. Vielleicht nicht für Sechsjährige, aber für alle, die 10 oder 12 sind, die können sich den, glaube ich, mal geben. Und ebenso, ja, Man-Children wie ich auf jeden Fall auch.
Es gibt aber auch nicht allzu viele Sechsjährige, die hier unseren Podcast hören, ne? Von daher.
Ja, ist das so? Müssen wir ja. Nochmal in die Metriken reingucken.
Nee, wir sind, ich glaube, es geht erst im Jugendalter los bei unserer Zuhörerschaft. Von daher. Gut, ich meine, viele werden wahrscheinlich Kinder in dem Alter haben, ne? Aber die können das ja wahrscheinlich differenzieren und haben jetzt auch von dir nochmal gehört, dass sie nicht unbedingt diesen Film sehen sollten.
Genau, vielleicht wäre für die der Film The Knocking besser.
Knock, knock. Who's there? Hugh. Hugh who? You people need to listen to me.
Wahrscheinlich. Das ist ein finnischer Folklore-Horrorfilm.
Ach, der ist aus Finnland.
Ja, Piero Lefou hat einen Film aufgelegt, jetzt mal wieder im Mediabook und auch, glaube ich, auf Amery. Der heißt The Knocking aus dem Jahr 2022 und ich habe davon Wind bekommen und mir ist direkt ins Auge gesprungen, der Film ist aus Finnland und ist Folk-Horror.
Ja.
So, das sind schon mal zwei ganz große Boxen, die bei meiner Frau getickt werden, so rum. Und da habe ich gedacht, guck mal, ne, das wäre doch ein Film, den wir beiden süßen, liebreizenden Wesen uns hier mal reinziehen könnten zu so einem schönen Date-Night hier.
Hast du irgendwelche Drogen genommen? Ist alles gut bei dir?
Soll ich habe einen Powernap gemacht eben, vielleicht. Achso. Also liegt's daran.
Okay.
Zu wenig Alkohol heute.
Ja, die ganze Woche.
Ja. Anstatt mir natürlich direkt für 20, 25 Euro das Mediabook zu kaufen, habe ich gedacht, diesmal bin ich ein bisschen cleverer und leih mir den erstmal auf Amazon Prime aus.
Ach so, okay.
Und dann haben wir uns den hier reingezogen in unserem Haushalt. Und es geht um Folgendes, ne? Es ist, es sind drei Geschwister, zwei Schwestern und ein Bruder, die kommen in das Haus der Eltern. Es ist so, dass damals der Vater wurde getötet, glaube ich.
Hm?
Die Mutter ist verschwunden. Die ist dann abgehauen. Und jetzt geht's darum, dass sie dieses Haus übernehmen. Dann müssen sie sich entscheiden, ob die das verkaufen oder nicht oder was auch immer. Dann zwei sind dafür, das zu verkaufen, eine Partei nicht. Und dann geht's eigentlich so ein bisschen darum, dass die sich halt ja da irgendwie einigen. Aber irgendwas in diesem Grundstück drumherum, das ist halt alles Wald, irgendwas geht in diesem Wald vor sich. Und dieses titelgebende Klopfen hört man auch manchmal. Aber es wird erst gegen Ende wirklich entscheidend.
Ja.
Aber wir waren Horrorfilm, weil irgendwie, es passieren natürlich komische Sachen irgendwann und dann sehen die Sachen im Wald oder auch im Haus und dann entblättert sich da, muss man sagen, sehr gemächlich und sehr, sehr langsam eine Horror- oder eine Gruselgeschichte dahinter.
Mhm.
Und am Ende gibt es dann eben die Auflösung, was denn da so vor sich geht. Folk-Horror. Okay, also meine Frau kannte zumindest diese Sage oder diese Geschichte nicht, auf der das basiert.
Mhm.
Meistens machen die das in Finnland so, dass das auf irgendwelchen ja, Sagas oder so basiert. Sagte ihr hier gar nichts. Und es ist auch so, dass dieser Film erstmal lange Zeit einfach nur ein Drama ist.
Was ja erstmal nicht schlecht ist.
Ja, aber ein sehr dürrisches Drama.
Okay.
Also sehr trockenes Drama. Also es geht wirklich um diese Geschwister, die dann so ein bisschen die Vergangenheit aufarbeiten, weil der Vater war so cholerisch und die Mutter war weird und das wird in Flashbacks immer erzählt. Und jetzt haben die dann so Probleme und der Bruder ist geschieden, das hat er aber nicht gesagt und hin und her und dann streiten die sich und was war eigentlich damals und wieso war die eine Schwester denn in so einem Käfig? Sie kann sich nicht erinnern. Die anderen wissen das auch nicht, aber es ist leider nicht so spannend erzählt.
Das ist schade.
Ja, es ist sehr linear. Es ist irgendwann total klar, worauf das hinausläuft und da gibt es dann auch keine Wendungen mehr. Und das Schlimmste ist, dass dieser Film sich wirklich so an jedem Horror-Klischee bedient, was wir aus den vergangenen 30, 40 Jahren kennen. Also jeder Jumpscare kommt wirklich mit einer Ansage. Es ist schon peinlich. Ich habe mich ein bisschen geschämt für den Film auch.
Okay.
Weil es gibt irgendwann eine Szene, da geht ein Mädchen nachts die Treppe runter im Haus, geht an den Kühlschrank und du siehst halt, die Kühlschranktür geht auf, nimmt halt sehr viel von dem Bild ein.
Geht wieder zu und dann steht da irgendwas.
So ist es, ja. Und das ist ja wohl, also wie klischeebehaftet kann man es denn machen?
Genau so.
Also das habe ich ja schon eine Milliarde Mal gesehen. Das kannst du bitte im Jahr 2022, 2023, solltest du das nicht mehr in deinen Horrorfilm einbauen.
Ja.
Jetzt hat meine Frau gesagt, ja, das ist leider so bei den Finnen, wenn die Horrorfilme machen, die sind nicht subtil und die bauen eben auf solche Klischees. Ich weiß auch nicht, aber der Film tut irgendwie so, als wenn er da am großen Rad dreht und das macht er halt überhaupt nicht. Das war wirklich sehr schade, weil der Film ist sehr unterwältigend.
Schade.
Ja? Also es dauert wirklich eine Stunde, 70 Minuten, bis es irgendwie so ein bisschen mal in dieses Horror-Ding geht. Und dann gibt's auch keine Überraschungen. Und dann gibt's abgehackte Bewegungen, die absolut billigsten Jumpscares und eine Auflösung, wo es dann auch klar ist, wo ich auch meinte, ja gut, jetzt passiert bestimmt das und dies und jenes. Und genau das passiert dann. Und es wird einfach nur noch abgefrühstückt, Szene für Szene, bis der Film endlich nach qualvollen 90 Minuten zu Ende ist.
Das heißt, du sparst ja den Kauf des Mediabox.
Absolut. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Also das ist wirklich, außer für Leute, die noch nie einen Horrorfilm gesehen haben vielleicht, das ist dann so der Einstieg in Familiendrama, trifft auf ein bisschen Horror die letzten paar Minuten. Aber sagen wir so, für Horrorfans, wie wir es sind und auch natürlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, für die ist das halt gar nichts. Ne? Also der Filmfressenfamilie rate ich, da wirklich die Finger von zu lassen. Da gibt es viel bessere Filme. Also der Film wäre gerne sowas wie The Witch, ne? ist ja nicht ansatzweise. Und man muss ja auch nicht direkt in solche Abteilungen gehen, aber das war wirklich schon
grenzwertig.
Ja, das Erschreckendste ist halt, dass man so dreist ist und heutzutage sowas noch in seinen Film packt. Das ist wirklich das Erschreckendste an diesem Horrorfilm. Sehr schade, wirklich. Ja, also selbst das Drama war jetzt auch nicht aufregend oder so.
Aber könnte halt auch ein bisschen der Grund sein, warum sie keinen Kinorelease hingekriegt haben. Also zumindest habe ich den nicht mitgenommen, weil der im Juni gewesen wäre, so Ende Juni.
Okay.
Weil ich den auch direkt auf dem Schirm hatte. Ich wollte den eigentlich auch geguckt haben. Aber ich bin da auch immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, sowas dann halt teuer zu kaufen. Hatte aber auch nicht mitgekriegt, dass er schon im Streaming zu sehen ist. Habe ich jetzt ja nochmal mehr gespart als du.
Ja, bei Pierrot Le Fou muss ich sagen,
Hit and Miss.
Ja, wirklich. Also Benny Loves You fand ich ja cool.
Ja.
Und es gibt immer wieder mal coole Filme, die auflegen. Aber leider bekommen die auch häufig Titel, bei denen ich sage, boah, das ist jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Also Red Screening haben die ja auch, ne? The Last Matinee. Ja. Die finde ich jetzt nicht schlecht oder so, aber das ist halt auch, also mehr als okay ist er halt dann auch nicht. Es ist irgendwie schade. Die Arbeit, die die machen, ist ja okay, ne? Also die Mediabooks, die sehen immer schön aus, die haben auf coole jeden Cover Fall. Und so.
Geiles Artwork.
Richtig. The Wailing hatten sie auch aufgelegt, den fand ich ja cool.
Dark Glasses haben sie auf jeden Fall gebracht.
Stimmt. Ist jetzt auch nicht das Schlechteste, aber auch kein guter Argento.
Genau.
Oder Night of the Virgin, der hat mir auch gefallen.
The Editor.
Abgefahrener Film. The Editor, stimmt. Ja. So, dann gibt's immer wieder mal so ein paar Highlights, aber die muss man da schon ein bisschen so mit der Lupe suchen, leider.
Mhm.
Schade, kann ich leider nicht empfehlen. The Knocking.
Ja, das ist schade. Was ich dir empfehlen kann, ist einfach mal coole Wochenende mit coolen Freunden zu erleben.
Keine Zeit für.
Doch.
Leider doch. Keine Zeit für sowas.
Doch, doch. Dieses Wochenende haben wir Zeit gefunden.
Mhm.
Und haben uns beim guten Daniel von Bullets and Fists getroffen bei sich zu Hause im guten Krefeld. Ja, haben wir uns bei ihm getroffen mit dem guten Kai Pino von Kai Kino. Kino Kai? Nein, Kai Kino?
Wir haben den Kino Kai von Kai Kino getroffen.
Genau. Und dem lieben Christoph N. Kellerbach, dem Booklet Master von CET. Und haben einen wundervollen Samstagabend dort verbracht und einen noch wundervolleren, nee, stimmt gar nicht, der Samstagabend war schon das coolere. Sonntag sind wir dann schön auf eine Filmbörse in Neuss und haben dort das ein oder andere gekauft. Aber am Samstag war natürlich auch neben Grillen und ein, zwei Kühlgetränken trinken. Natürlich auch noch der ein oder andere Film auf dem Programm. Und ich muss sagen, es standen einige zur Auswahl.
Ja.
Aber wir haben uns dann letztlich für die Drei Stooges. If a quest you don't succeed, keep on sucking till you do succeed. Ich sag immer wieder Stooges. Amigos entschieden.
Das sind die drei Amigos.
Genau.
Es gab ein paar Filme zur Auswahl. Ich habe mich gar nicht in diesen Prozess eingeklinkt, ne? Der Auswahl. Mir war das eigentlich relativ egal.
Du hast eh nichts mitgenommen.
Ja, sag mal so, wir haben ja auch viel gequatscht währenddessen.
Ja, das macht auch eine Besprechung des Films ein bisschen schwieriger.
Ja, aber man kann ja schon sagen, es ist ein Film aus dem Jahr 1986.
Genau.
Von Regisseur John Landis, der unter anderem The Blues Brothers inszeniert hat. Oder auch Prinz aus Zamunda.
Aber da hätte ich gern schon als erstes American Werewolf genannt.
In London, ja, aber halt auch Die Glücksritter, ne? Trading Places und so weiter und so fort.
Was mit Beverly Hills Cop 3?
Ja, unter Ferner liefen. Nee, John Landis hat auch ein bisschen Schund inszeniert, das stimmt. Aber vornehmlich Komödien. Genau. Deswegen nenne ich die natürlich.
Ja, und da ist
Drei Amigos. Weil das auch eine Komödie ist, ja.
Ja, genau. Und da ist ja Drei Amigos relativ weit vorne. Und halte dich jetzt fest, ne, schnall dich an, lehn dich aber nicht zurück. Es war eine Erstsichtung für mich.
Ja, ist okay, ich kannte den auch nur in Ausschnitten.
Oh, verdammt, okay, gut.
Ja, ja, das ist jetzt nicht so schlimm.
Ich dachte schon, ich wäre alleine mit gewesen, weil alle anderen den auch zu kennen schienen.
Also ich kannte den, ich habe den schon mal gesehen, ne, aber ja, jetzt wirklich so am Stück und mir das komplett reingezogen auch eher nicht. Ja. Wir haben den ja auf Deutsch geguckt.
Korrekt.
Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil Daniels Verlobte mitgeguckt hat.
Kann ich dir nicht sagen. Ich habe da auch nicht mitgemacht. Nee, es war eigentlich egal, weil ich habe die ganze Zeit untertiteln müssen, weil es dann doch eigentlich die ganze Zeit auch dabei geredet wurde und es war ein bisschen schwierig, der Handlung dann zu folgen.
Er lief ein bisschen im Hintergrund, aber ich kann ja kurz sagen, also es ist so, dass Steve Martin, Martin Short und Chevy Chase, die spielen hier die Hauptfiguren, die spielen die drei Amigos.
Genau.
Die drei Amigos sind so eine Truppe von Entertainern, die so Western-Shows machen.
Genau.
Die lassen sich filmen, wie die halt gegen die bösen Gangsters kämpfen und das machen sie so mit Choreografien und halt in Form so Western-Shows. Und dann gibt es in Mexiko, ist es glaube ich, ne? In
ja.
Natürlich ist es in Mexiko.
Natürlich,
ist ja klar.
Sonst. Ja.
Und zwar Mexiko noch bevor der Sepia-Filter erfunden wurde. Bevor man den immer drüber geklatscht hat, damit man merkt, oh, ist jetzt Mexiko.
Also so richtig etabliert hat er sich ja in den 2000ern.
Ja, genau. Und dann gibt es da eine junge Dame mit ihrem Sohn, die drei Amigos kennt aus dem Fernsehen und sagt, okay, wir brauchen hier Hilfe, denn es gibt hier Gangster, die unterjochen hier unser Dorf.
Genau.
Und sie sagt, halt, stopp, so geht's nicht weiter.
Ja.
Und engagiert die Three Amigos, wie der Film im Original heißt, die dann auch dahin kommen und natürlich nicht wissen, dass das hier echte Gangster sind.
Ja.
Und da kommt es natürlich zu allerlei lustigen Situationen. Der Christoph hat es schon ganz gut eingeordnet, indem er gesagt hat, er nimmt halt so ein bisschen Tropic Thunder vorweg.
Ain't no goddamn takes. Ain't no goddamn motion picture.
You sure?
Oh yeah.
Yeah?
For certain, man.
Why are you still in character?
I know, but I don't have to tell you.
Und das kann man durchaus behaupten. Der Vergleich zu Tropic Thunder ist eben der, dass sie in Gefahr sind, ohne zu wissen, dass sie wirklich in Gefahr sind.
Ja, genau.
Sind.
Ja,
bei Tropic Thunder denken die auch, hier wird gedreht und denken die halt eben auch. Was dann natürlich lustig ist, wenn er dann, ne, wenn sie dann rausfinden, dass sie mit echten Patronen schießen und dann gehen die da hin und nehmen eine Pistole aus der Hand und gucken, das sind ja echte Patronen und so, ich werde mich hier beschweren und sowas. Und ja, wie die dann halt immer versuchen, so sich mit denen abzusprechen und die Gangster halt denken so, was stimmt denn, sind die total bescheuert hier oder was ist denn da los? Aber es ist ganz schön choreografierte Kämpfe, so Kneipenschlägerei, wie das so in einem guten Western sich gehört. Trotzdem natürlich auch so ein paar Baller-Szenen, sag ich mal. Und der Humor ist schon sehr, sehr albern. Aber gut, was willst du von einem Film mit Steve Martin, Chevy Chase und Martin Short eigentlich erwarten?
Ja, genau natürlich, das wahrscheinlich.
Natürlich ist es mega albern. Aber ja, war so ein gute Laune-Film für Samstagabend.
Auf jeden Fall. Das war nette Hintergrundbeschallung. Ich meine, letztlich, ich bin von allen dreien jetzt nicht der Riesenfan, was das komödiantische Talent angeht, aber sie sind dennoch auf ihrem Beat, vor allem was dann so die Gesichtskirmes angeht, schon Koniferen. Das macht schon Spaß, denen zuzuschauen. Und die versuchen sich halt auch gegenseitig immer so ein bisschen die Show zu stehlen. Und letztlich ist es ja dann auch so eine Art Satire auf einige oder auf den Western im Allgemeinen. Ne, macht sich ja schon sehr darüber lustig. Aber es ist ja dann auch letztlich so eine Heldengeschichte, weil sie ja dann auch in gewisser Form über sich selbst hinauswachsen müssen.
Genau.
Weil sie ja nicht kneifen dürfen und sich dann halt beweisen müssen, diesem Dorf, wo sie ja dann auch quasi Freunde gefunden haben. Reißen das Ruder dann an sich und haben ja eh schon die ganze Zeit unsere Sympathie und können dann halt letztlich, ohne das jetzt als Spoiler werden zu dürfen, ne, die Gangster, sag ich mal, in die Flucht schlagen.
Natürlich in einer Nebenrolle John Lovitz, wie sich das für eine Komödie aus den 80ern gehört.
Mhm.
Mir ist in dem Zusammenhang lediglich wirklich negativ die Synchro aufgefallen, die hier einige Gags im Original erahnen lässt, die clever gewesen wären, also irgendwelche Wortspiele. Ich habe jetzt kein
Short.
Beispiel parat.
Wenn der Satz so von wegen, I remember you, Short. Ich weiß nicht mehr genau, aber...
Ich krieg's nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt.
Ja, nee, ich auch nicht.
Ja, oder wenn dann halt der Deutsche vorbeikommt, der halt genau wie alle anderen Deutsch spricht, ne, was natürlich im Original dann auch anders ist. Oder wenn die dann halt manchmal Spanisch sprechen und dann schlecht Spanisch sprechen am Ende. Aber dann sprechen halt Deutsch und dann verstehen die sich untereinander nicht. Und das ist halt total unglaubwürdig, weil man denkt so, hä? Also die sprechen dann irgendwie merkwürdig, aber halt auch nicht mit Akzent. Das ist ja halt das Komische. Die sprechen dann auch nicht alle mit dem krassesten spanischen Akzent und die sprechen auch nicht Spanisch, es gibt keine Untertitel. Es ist halt ein Tohuwabohu und das ist halt mal wieder ein starkes Argument, es einfach sein zu lassen und original mit Untertiteln anzubieten und zu gucken, weil Synchro einfach in den meisten Fällen nicht so stark sein kann.
Aber es war auf jeden Fall ein Erlebnis. War schön, den mal das erste Mal gesehen zu haben und dann halt auch noch einen eigenen Audiokommentar durch euch alle zu haben.
Ja, Also in der Runde hat es auf jeden Fall gebockt, ja.
Auf jeden Fall. Und dann kam irgendjemand auf die Idee, ich glaube, es war der Daniel selbst, ne, also der Gastgeber, uns mit Premutus, der gefallene Engel von Olaf Ittenbach, zu beglücken.
Er wollte den unbedingt noch reinhauen an dem Abend, ne?
Ja, es war, glaube ich, der Kai, den das am wenigsten gefreut hat.
Ja, der hatte den aber auch nur einmal damals gesehen, sagte er. Als der rauskam, 1997 genau. Oder so.
Und meinte auf jeden Fall, dass der qualitativ einiges gewonnen hätte. Also vom Bildqualität hat es halt damals wohl auf VHS geschaut.
Ja, ne, der hatte, glaube ich, noch so sehr frühe Variante, wo noch nicht alle Effekte fertig waren oder so geguckt.
Ah, okay, gut, das hatte ich anders verstanden.
Irgendwie sowas. Und ich glaube, der Einzige, der den wirklich gucken wollte an dem Abend, war der Daniel. Und der hat das so drauf gepocht. Er meinte, da ist ein Partyfilm, das ist total geil, super lustig. Und das haben wir ja auch in einem Review, wir haben den ja schon mal als Video-Review rezensiert.
Genau.
Und das haben wir dem Film natürlich auch attestiert. Gut, an dem Abend war es ja dann trotzdem wieder lustig, weil es halt eben da diese lustigen Geburtstagsparty-Szenen gibt.
Genau, mit dem Christian, mit der, wie heißt sie nochmal? Sieg?
Ah, die Nervige?
Ja.
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Ja, kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen, aber der Vater mit seinem Conan-Schwert und so weiter und so fort. Das ist schon mega. Ich habe aber leider dann irgendwie auch gegen die Müdigkeit verloren und habe dann auch große Teile des Films gepennt.
Das stimmt.
Wurde dann aber leider auch noch mit unserem Review dazu genervt, weil das ist eigentlich auch gang und gäbe, dass der gute Daniel, der ja ein ziemlich großer Fan von uns ist.
Ja, also aber auch ein ziemlich guter Gastgeber insgesamt, muss man sagen.
Ja, das sowieso. Aber dann hat er halt auch noch Video von uns schauen wollen, Reviews von uns schauen wollen, unter anderem dieses.
Ja.
Da hast du dich ja, glaube ich, ein bisschen geschämt für deine Performance.
Ja, also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, das war noch Filmfressen. Also das war noch authentisch, ungeschönt, die Kids von der Straße so, ne? Und jetzt sind wir hier im Mainstream angekommen, ne? Haben schönen Ton. Bild ist nicht unscharf, weil bei dem Review von Premutus ist es tatsächlich so, dass der Hintergrund scharf ist, wir aber nicht.
Ja.
Und ich meine jetzt wirklich nur vom Fokus.
Wir sind immer scharf, richtig.
Sound halt müllig, nicht cool geschnitten und so weiter. Und
ist jetzt aber auch schon einige Jahre her, ne? Andere Voraussetzungen. Anderes Production Value.
Das war noch roh, ne? Das war noch, also für die Leute, die sagen, früher wart ihr besser, die meinen genau das, ne? Wenn jetzt unsere Videos sehen, ne? Das ist natürlich alles
Müll.
Hochproduzierter Mainstream.
Hochglanzmüll.
Ja, genau. Hochglanzkappes. Und hier ist es. Bei Premutus war die Welt noch in Ordnung. Naja, es war lustig, den auch noch in der Runde zu gucken. Premutus, ich habe den ja auch, weiß nicht, bestimmt 20 Mal gesehen. Und die Story kriege ich immer noch nicht ganz zusammen, weil es auch jedes Mal wieder egal ist. Aber die Geburtstagsfeier des Vaters mit seinem neuen Conan-Schwert und am Ende das Rumgesplatter, so Finale, bei dem er dann irgendwie Braindead irgendwie Tribut zollt. Und dann kommt der Panzer noch vorbei und alles löst sich nur noch in rotem Lebenssaft auf. Es ist einfach spaßig, unterhaltsam.
Ja, ein prächtiger Film, dank prächtiger Hoden. Ja, aber es war auf jeden Fall dann auch ein netter Abschluss des Abends und wir sind ja dann auch schon relativ früh am nächsten Tag aufgebrochen, auch wenn das dem einen oder anderen nicht so ganz gefallen hat, letztlich dann doch gelungen ist, um auf der Börse uns ein paar Schnäpperchen zu holen oder halt unsere kleinen Videosammlungen, Filmsammlungen hier aufzuwerten. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich glaube, du hast ja schon ein bisschen was zusammengekriegt.
Ich habe gekauft 3-4 Filme.
Oh, das geht ja, ist ja auch überschaubar.
Ist für meine Verhältnisse absolut überschaubar, aber wir hatten ja gerade eine große Sommerparty hier und sind in Urlaub gefahren. Der nächste Urlaub steht vor der Tür und ich wollte ein bisschen Vernunft walten lassen.
Hat funktioniert.
Ja, meine Frau hat ja noch ein paar Filme gekauft und wir haben noch Hard Ticket to Hawaii für die Cutter zum Geburtstag gekauft. Das kann ich ja hier sagen, weil wenn der Podcast rauskommt, hält sie den wahrscheinlich schon in Händen.
Okay, dann reden wir jetzt nicht über einen Preis, weil ich habe den nämlich zu einem Preis gesehen, den ich nicht bezahlen wollte.
Auf jeden Fall habe ich da was gefunden. Monster Man von Wicked Vision zum Beispiel.
Aha.
Den habe ich mir endlich mal besorgt. Werde ich bestimmt auch mal demnächst hier besprechen. Bisschen Splatter und noch andere schöne Sachen. Ja.
Das freut mich, weil es für mich ein wenig enttäuschend war. War aber auch egal, weil der Tag, beziehungsweise der Abend davor halt so geil war, war mir das dann letztlich auch nicht mehr wichtig. Ich bin zwar nicht mit leeren Händen davon gegangen, aber ich habe insgesamt 3 Scheiben geholt. Eine davon, oder ein Mediabook davon habe ich meiner Freundin geschenkt. Die anderen beiden waren, ach ja, stimmt, ich habe ansonsten nur noch einen Film geholt. Den anderen, nämlich den noch zu guckenden Die Teufelswolke von Monteville.
Ja, mit dem habe ich auch kurz geliebäugelt.
Ja, den hat der Christoph mir geschenkt.
Das ist aber nett. Das
ja,
ist,
da war ich auch sehr sprachlos. Den hat er mir empfohlen und ich war aber irgendwie nicht so motiviert, so viel Geld für so einen Film, den ich nicht kenne, auszugeben. Ja, und dann hat er sich umgedreht, war für 10 Minuten weg und hat mir das Ding dann in die Hand gedrückt. Und da war ich natürlich ein bisschen sprachlos, konnte mich leider nicht mehr revanchieren, weil ich es immer sehr schwierig finde, finde, ihm irgendwie was zu schenken, was er nicht schon kennt.
Ja, das ist fast unmöglich.
Ja, genau. Gefühlt, glaube ich, ist er und Kai so insgesamt von unseren Leuten so, die so mit das meiste gesehen haben, würde ich jetzt mal tippen. Ich denke mal, ne, also Mainstream werden wir wahrscheinlich deutlich mehr geguckt haben, aber trotzdem. War schwierig, wird aber irgendwann nochmal neben den Worten, die ich dann im nächsten Podcast über den Film verlieren werde, weil ich natürlich versprochen habe, dass ich da meine Meinung, meine Einschätzung zu kundtun werde und einem netten Dankeschön wird da auf jeden Fall noch irgendwas, ich weiß noch nicht was, aber irgendwas folgen. Den bespreche ich auf jeden Fall in der nächsten Woche, aber den ich mir dann auch, das ist auch eine Empfehlung von ihm gewesen, den ich tatsächlich auch noch nicht kannte, von Toby Hooper, der Fire Syndrome. Das ist allerdings der deutsche Titel, der heißt nämlich im Original Spontaneous Combustion.
Ach krass. Dann weiß ich ja direkt, worum es geht.
Stimmt, Fire Syndrome ist auf jeden Fall ein bisschen weiter weg von einer Art Spoiler, sag ich jetzt mal. Aber trotzdem ist es natürlich ziemlich albern, den so zu übersetzen, weil wir machen uns ja heutzutage lustig, dass das halt in Deutschland häufig passiert. Ich finde immer noch, Born to Die finde ich immer noch so einen der geilsten, ne? Von Cradle to the Grave zu Born to Die. Ne? Aber es gibt ja so viele bescheuerte Übersetzungen, also mit einem anderen englischen Titel. Aber es gab es auch schon in den 90ern.
Ja, von daher.
Ja, das war mir gar nicht so bewusst, dass es da wirklich solche bescheuerten Übersetzungen gab.
Geht der Film wirklich um Spontaneous, dass Leute plötzlich in explodieren?
Also ich erzähle einfach mal ganz kurz insgesamt, worum es geht, ne, dann schließt sich das.
Ja, wo du das so sagst, der Christoph hat den auch schon mal empfohlen, das kommt mir bekannt vor. Und der Vollständigkeit halber, er hat mir auch am Abend davor einen Film geschenkt, nämlich Pathan. Er will nämlich gleich unbedingt, dass wir in dieses indische Action-Kino mal einsteigen, so wie er es vor einiger Zeit getan hat. Und ja, wir müssen da auf jeden Fall nochmal aufholen. Egal, jetzt wird es spontan explodiert.
Genau, wir haben es ja auch ihm versprochen, ne, dass wir den besprechen werden. Werden wir auf jeden Fall.
Ja, ja.
Der Spontaneous Combustion ist auf jeden Fall auch einer den ich nicht kenne. Und ich kenne eigentlich bis auf zwei Filme, glaube ich, mittlerweile alle seine Filme. Wobei den letzten habe ich auch nicht gesehen, den Gin. Aber ich bin froh, dass er mir den sozusagen auch mal empfohlen hat, weil der sehr cool ist. In der Hauptrolle spielt hier Brad Dourif, einen jungen Mann, einen Lehrer an einer Highschool, meine ich, der darunter leiden muss, dass seine Eltern im Prinzip ionisierender Strahlung bei einer Atomexplosion ausgesetzt wurden. Die haben das zwar überlebt, allerdings kriegt er im Mutterleib halt davon etwas mit. Wir sehen in der Eingangsszene halt diesen Vorfall. Die arbeiten halt beide fürs Militär und wollen da so an Immunstoffen irgendwas erproben und überleben dann so eine Detonation, werden allerdings im Krankenhaus durch so eine Spontaneous Combustion halt quasi dahinscheiden, weil die sich plötzlich entzünden. Und so ist das halt hier zu verstehen, dieses Combustion. Das ist halt ja wie so der Human Torch, der nicht weiß, dass er Human Torch ist, und auch nicht mit dieser Energie und mit diesem Feuer dann halt umgehen kann, beziehungsweise einfach dann verbrennt. So ein bisschen wie ein Vampir, der Feuer Licht ausgesetzt wird. Nur mit der Möglichkeit vielleicht, das irgendwann mal zu kontrollieren. Auf jeden Fall, die Eltern sterben und alles, was halt übrig bleibt, ist eine sehr vage Erinnerung an die Eltern. Und jetzt wird dann aufgezogen von einem Onkel, meine ich, ist das gewesen. Und entdeckt dann halt relativ schnell, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Das fängt halt relativ harmlos an, dass er bei einem Treffen mit seiner Ex-Frau auf einmal aus seinem Finger mit Feuer spuckt quasi. Und so geht das halt immer weiter. Es wird immer schlimmer. Diese spontanen Entzündungen, Selbstentzündungen gehen in der Regel einher mit Emotionsausbrüchen. Das heißt so ein bisschen wie Hulk meets Human Torch. Wenn er wütend wird oder was auch immer, welche Emotionen auch, in der Regel natürlich negative Emotionen, kommt es halt dazu, dass er in irgendeiner Form anfängt zu brennen. Jetzt nicht am ganzen Körper, aber es wird halt von dem Finger über die Hand, über den Arm und dann vielleicht mal der ganze Kopf, was er zunächst einmal überlebt, aber was halt immer mehr zu Schäden bei ihm führen, die halt auch nicht mehr reversibel sind. Und so ist dann quasi das Ganze hier so ein bisschen, er hatte das mit die Fliege verglichen, fand ich ganz interessant, weil es ja auch dann letztlich ein schiefgegangenes Experiment ist, also der Junge, weil er halt sozusagen das halt durch den Unfall der Eltern halt quasi mitgegeben bekommen hat und wir halt dann auch mehr oder weniger diesen Zerfall sehen und den halt miterleben. Und er selber versucht dann herauszufinden, wodurch das Ganze zustande gekommen ist und ist dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen Detektivarbeit, ist insgesamt eher so Thriller, ne, mit Science-Fiction-Elementen, mit Horror-Elementen, aber sehr spannend. Und ich muss sagen, der Brad Dourif geht hier in dieser Figur wirklich auf wie eine leuchtende Fackel.
Geht auf wie die Sonne am Morgen.
Genau. Ist auf jeden Fall echt eine coole Leistung, die der hier abliefert, weil aus jungen Jahren, muss ich ehrlich sagen, kenne ich von ihm gar nicht wirklich viel. Kann mich jetzt an einer Flug übers Kokosnetz natürlich erinnern, besonders weil ich den erst kürzlich mit dem Bewegtbildbanause besprochen habe. Mhm. Aber ansonsten, ne, hier Chucky und dann...
Ich wollte gerade sagen, zumindest die Stimme kennt man.
Ja, ja, genau. Im Original. Der Film ist von 1990, das habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich.
Er spielt vor allem Nebenrollen, auch bei Herr der Ringe zum Beispiel spielt er auch eine Nebenrolle. Stimmt. Da werden ihn viele herkennen. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, es gibt auch einen Film aus dem Jahr 2020, der Spontaneous Combustion heißt.
Okay.
Auf Deutsch heißt er Zerplatzt.
Ist das eine Komödie oder was?
Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Fantasy-Komödie steht hier.
Ist der nicht auch bei Pierre Le Fou rausgekommen?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Nee, hat aber nichts miteinander zu tun. Ist ja auch, sind auch verschiedene Jahre, sind 30 Jahre dazwischen.
Ja, es ist kein Remake.
Genau. Es ist ein cooler Science-Fiction-Horror- Streckstrich, Thriller, Drama, ist irgendwie so alles drin. Ich fand den sehr cool. Ich muss auch sagen, es ist so einer seiner besseren, weil drumherum, okay, Texas 2 war davor, aber danach kommen dann so Sachen wie Mangler, Toolbox Murders und so. Gut, das war dann schon in den 2000ern, aber hier hat er auf jeden Fall, und das finde ich ist halt häufig der Fall, dass Regisseure man in bestimmten Jahrzehnten irgendwie geil findet. Und es funktioniert dann einfach irgendwie in anderen Jahrzehnten nicht mehr. Ne? Nenne ich ja in der Regel John Carpenter oder auch Argento. Die haben halt ihre Peaks. Es war in 1990 war auf jeden Fall auch noch so der letzte Peak, weil das, was danach kam, muss ich ehrlich sagen, ist alles eigentlich nur noch scheiße. Also da ist er eigentlich nur noch Schatten seiner selbst, beziehungsweise das funktioniert da schon gar nicht mehr.
Da habe ich fast gar nichts von gesehen, von dem, was danach kam. Mein davor Life Force, wenn ich mich recht entsinne, ist der nicht sogar im Patreon-Pick-Topf? Das ist auf jeden Fall ein Film, den wir schon immer mal besprechen wollten. Ich glaube, seit Jahren sage ich, wir sollten den mal besprechen, aber irgendwie ist noch nicht passiert.
Also im Patreon-Topf ist er nicht und wir haben ihn zumindest mehrfach empfohlen. Aber wirklich besprochen haben wir nicht, das stimmt.
Ich habe halt Bock, den nochmal zu gucken. Also den kann ich auch empfehlen. Aber der hat ja auch so Sachen gemacht wie Eaten Alive, die ich super langweilig finde. Also es
gibt das stimmt.
Da waren die 80er, ja gut, okay, Texas Chainsaw Massacre, aber abgesehen davon waren die 80er dann schon stärker.
Genau, das war sein Jahrzehnt und 1990 ist dann sozusagen noch gerade so vielleicht der Abschluss und danach kam halt wirklich nur noch, ja nicht Rotz, aber danach ist er nur noch ein Schatz seiner selbst und liefert einfach nichts Cooles mehr. Ich fand den hier sehr unterhaltsam, vor allem halt auch cool mit diesen Science-Fiction-Gedanken der 50er Jahre, der hier cool in die Story verwoben wird. Special Effects sind jetzt nicht immer top-notch, ne, aber er hat halt auch irgendwann nicht mehr so das geile Budget gekriegt und hier der Fall, das sieht man halt hin und wieder, aber wenn der dann halt so einen cool aufspielenden Brad Dourif in der Hauptrolle hast, und was halt auch wirklich selten der Fall ist, dann ist das schon cool. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich habe daraus ein Double-Feature gemacht, weil ich mir ich glaube, das war letzten Monat, hatte ich mir von Toby Hooper auch noch einen Film geholt, Mortuary, aus dem Jahre 2005, weil ich eigentlich nur den Namen gelesen habe, Toby Hooper. Im Prinzip wollte ich mir halt auch mal so ein bisschen so nacheinander die Filmografie dann halt vervollständigen. Und der hat mich dann, glaube ich, 1 Euro gekostet auf DVD. 2005 habe ich jetzt auch nicht viel erwartet. Und ja, wurde dann halt auch bestätigt, dass die 2000er Jahre auf jeden Fall nicht sein Jahrzehnt sind. Auch wenn er zumindest einen der besseren Texas Chainsaw Massacre Filme hier mitproduziert hat, den The Beginning. Aber Mortuary zeigt halt schon, dass es bei ihm dann irgendwann nicht mehr rund gelaufen ist. Ursprünglich war der erstmal relativ vielversprechend. Es geht hier um eine Familie, die zieht um, weil die Mutter, und die verkauft das irgendwie auch ganz merkwürdig, die Mutter hat irgendwie eine Art Fortbildung gemacht und ist jetzt Leichenbestatterin geworden und zieht die Kinder dann aus ihrer gewohnten Umgebung und zieht mit denen halt in ein Städtchen, wo sie halt diesen Beruf nachgehen kann und wo sie günstig ein Haus gekauft hat. Aber dieses Haus ist halt komplett heruntergekommen. Die Kids sind dann natürlich auch total begeistert. Es ist ein Junge und ein Mädel. Das Mädel ist halt relativ jung, bleibt die ganze Zeit zu Hause. Der Junge ist schon was älter, weiß nicht, ob er zur Schule geht. Das Einzige, was man sieht, ist halt, der geht arbeiten. Lernt dann da ein Mädel kennen, ne, die anscheinend einen Freund hat. Fand ich sehr erfrischend, dass der Hauptdarsteller nicht direkt hier, ne, wie häufig der Fall, dann direkt einen Love Interest hat und ne, dann um die Häuser zieht oder weiß ich nicht. Und die Mutter, die dann sich zu Hause einrichtet, um diesem Leichen einbalsamieren nachzukommen. Und wie der Titel natürlich sagt, Mortuary ist halt quasi das Haus direkt am Friedhof. Ich glaube, da war halt dann auch der der Deal und deshalb ist das auch alles heruntergekommen. Auf jeden Fall musste sich da halt um die Leichen kümmern und das sorgt dann...
Das ist das Haus an der Friedhofsmauer?
Ja, genau. Nee, eine Mauer gibt's tatsächlich nicht und das ist halt auch das Lustige, weil da kann halt auch jeder locker hingehen und da wird dann natürlich auch die Kids besprühen da, ne? Gibt natürlich ein paar Bullies, die den Jungen dann auf dem Kicker haben und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall nicht einfach da für die in der Gemeinde auch anzukommen. Sind natürlich dann, ne, in Anführungsstrichen erstmal Außenseiter und dann passieren halt Dinge, weil es gibt eine Legende, die dieses Dörfchen, Städtchen, was auch immer halt erzählt. Es geht um einen Mann, ich muss gestehen, ich habe nicht so ganz verstanden, was mit dem passiert ist, aber auf jeden Fall sagt man, dass der noch sein Unwesen auf diesem Friedhof treibt. Und das ist auch der Typ, der dann natürlich das Cover von dem Film ziert, der so eine fiese, hässliche Hasenscharte hat, die aber wirklich richtig wie so eine klaffende Wunde eigentlich eher aussieht und nicht so wirklich bedrohlich wirkt. Ne? Ist jetzt auch kein Spoiler, weil darum geht es halt, diesen Typen zu sehen und der wird halt, sobald man halt weiß, dass der hier sein Unwesen treiben soll, wird er halt auch direkt gezeigt und auch relativ offensichtlich und metzelt sich dann halt vor allem halt durch die Jugend. Das ruft dann die Polizei auf den Plan, ne? Neu Zugezogene sind natürlich erstmal verdächtig, ja, und so geht das dann halt in eine gewohnte Richtung und wird dann irgendwann so im letzten Drittel, wo dann mal ein bisschen was passiert, auch richtig blöd und schafft es dann irgendwie auch wirklich gar nichts so mit dem Setting, aus dem Setting rauszuholen, ne? Weil mit Friedhof, einem düsteren Haus, mit so ein paar Winkel und ein paar Ecken und vielleicht geheimen Gängen und so weiter und so fort, schafft das dann irgendwie nicht, daraus irgendwie einen Reiz zu ziehen. Abgesehen davon, dass der halt optisch auch schon recht 2000er Jahre aussieht, bisschen mehr auch wie so ein TV-Film daherkommt. Es sind jetzt auch keine geilen Schauspieler, ich habe keinen der Leute gekannt. Letztlich hat er mich dann sehr an Return of the Living Dead 2 erinnert, weil er dann halt auch mit dem Thema Punk so ein bisschen spielt und auch immer wieder so ein bisschen mehr so auf der Humorschiene zu fahren versucht, macht das dann auch schnell kaputt, weil der, also was so die Geschichte angeht, weil wo er mich dann positiv überrascht hat, hat er dann auch immer wieder kaputt gemacht, weil die zwei finden natürlich zusammen, weil der angebliche Freund ist schwul und keine Ahnung, haben sie irgendwie so halt erzählt, als wären sie ein Pärchen und alles irgendwie ziemlich bescheuert und war jetzt nicht so schlimm, wie ich dachte, aber zeigt auf jeden Fall davon, dass die 2000er überhaupt nicht sein Jahrzehnt sind.
Ja, kann man aber auch sagen, so Anfang 2000er, da kamen schon ziemlich viel komische Horrorfilme raus.
Auf jeden Fall.
Auch von namhaften Regisseuren, die dann da irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mich da erinnere, da kam sehr, sehr viel Zeug in den Videotheken raus und da war wenig wirklich Gutes dabei.
Ja, definitiv.
Ich weiß nicht, was da los war, ob es irgendwie an den Effekten lag oder an Ideenmangel oder irgendwie, keine Ahnung, die haben sich alle auf den Lorbeeren ihrer Vergangenheit ausgeruht vielleicht.
Du meinst jetzt die renommierten Regisseure?
Ja.
Ja, das stimmt auf
jeden Fall. Nicht die Videotheken.
Ja, nee, ich dachte vielleicht allgemein das Genre.
Vielleicht auch das.
Ja, aber allgemein würde ich auch, glaube ich, sagen, so die 2000er sind so mit die schwächste Dekade, was Film angeht überhaupt.
Ja, da kommen jetzt Leute mit, Saw und hin und her und keine Ahnung.
Kommen.
Ich weiß nicht, ich war in den 2000ern wirklich eher damit beschäftigt, also gerade Anfang 2000er, Mitte 2000er beschäftigt, viele Serien zu gucken und vor allem ja noch viele alte Filme aufzuholen. Ne, ganze 70er, 80er Jahre nicht nur Klassiker, aber auch so nischige Genrefilme und so.
Ah.
Also bin ich immer noch mit beschäftigt. Damals war ich mittendrin, sagen wir es so.
Ja, ist ja auf jeden Fall auch nie ein abgeschlossener Akt. Aber es ist halt auch für mich irgendwie ganz interessant, sich irgendwie dann zu versuchen, sich alle Filme von einem Regisseur anzuschauen, um dann vielleicht so ein Gesamtbild erzeichnen zu können von diesem Regisseur oder Regisseurin. Und in diesem Fall muss ich halt sagen, es ist halt hinten raus. Das letzte, was er gemacht hat, war 2013. Ist es halt leider nicht mehr ganz so geil geworden. Ich muss gestehen, der lebt ja noch?
Nein.
Nee, der ist gestorben. Vor 5 Jahren. Krass.
Mhm.
Ja, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt. Kriege ich eh nie so wirklich mit. Aber ja, zählt auf jeden Fall. Also ist aktuell von den Filmen, die ich von ihm kenne, neben Eaten Alive sein schlechtester. Wobei ich den Eaten Alive auch schon komplett verdrängt habe.
Bei solchen Sachen, also wenn man sich jetzt da um die Filmografie eines Regisseurs oder einer Regisseurin kümmert, sollte man natürlich auch immer, so gut es geht, dann recherchieren, war das jetzt ein Herzensprojekt? Ne, war das wirklich so hier Autorenkino, so der Regisseur wollte diesen Film machen oder hat sogar mitgeschrieben oder war das einfach so ein Studio-Ding? Ne, weil das ist natürlich auch immer ein Riesenunterschied.
Das ist richtig. Die Information kann ich jetzt leider nicht liefern.
Ja, nicht für die Einordnung ist das dann interessant, ne? Weil sonst denkt man so, dieser eine Regisseur, der verstehe ich nicht, der eine Film so gut und so inhaltlich und vielschichtig und bla und dann macht er so eine Rotze und dann, ja, das ist wie bei Miike, so, der dreht halt 30 Filme im Jahr
und
ist auch immer so, ich mache 2, 3 fürs Studio, um Geld zu zu verdienen und einen dann für mich, so hin und her halt.
Ich will hoffen, aber ich glaube auch, das ist ein Film für Studio, also um Geld zu machen. Ein Herzensprojekt sehe ich hier null, dafür ist das einfach zu schlecht und ich will das halt nicht glauben, dass der Film ihm letztlich irgendwas bedeutet. Der ist auch, und da war ich ja noch relativ gnädig, der ist ziemlich schlecht weggekommen und man sieht eigentlich auch letztlich, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt seine Handschrift beschreiben könnte, sieht man halt eigentlich gar nicht, dass das von ihm ist. Es könnte von jedem anderen auch gewesen sein, dieser Film.
Okay, sollen wir zum Patreon-Pick und damit zum großen Finale dieses Podcasts kommen?
Das Grand Finale, sehr gerne. Ja. Der Name des Patrons ist mehr oder weniger auch schon gefallen, denn es ist ein Wunsch. Der Bewegtbildbenausen respektive vom Guess, der hat sich kürzesten Film, den wir jemals besprochen haben, zumindest was die Patreon-Wünsche angeht, gewünscht. Und zwar den Film Haze, also ne, das vom Kiffen, das Haze.
Ja, yeah, ich dachte auch, das sei ein Kifferfilm.
Nein, aus dem Jahre 2005.
Ja, wieder 2005, ist eine Kifferkomödie aus Japan von Shinya Tsukamoto.
Genau.
Der übrigens auch Tetsuo, The Iron Man, gemacht hat.
Ja.
Also nicht Tony Stark, The Iron Man, sondern Tetsuo, der japanische Iron Man. Genre-Fans und Horrorkenner schnalzen mit der Zunge, beziehungsweise horchen jetzt auf, denn Tetsuo schon einschlägig bekannt.
Definitiv.
Und dann kam dieser Haze, der hat mich jetzt komplett... Ich wusste halt überhaupt nicht, was das ist. Erstmal wusste ich nicht, dass das der Regisseur ist.
Ja.
Ich wusste halt wirklich gar nichts. Und dann kommt dieser Film. Und dann fängt dieser Film an, der etwas mehr als 50 Minuten geht mit Abspann. Komplett kryptische Handlungen, rätselhafte Dialoge, ein experimental-horror-philosophisches Drama mit kafkaesken Zügen. Da denkst du so, komm, 50 Minuten, den Film snack ich mal so weg. Und dann kommt da so ein Film um die Ecke, bei dem ich mir echt gedacht habe, okay, wow. Da muss ich erstmal verdauen. Und dann habe ich halt auch gecheckt, ach, das ist der Typ, der Tetsuo gemacht hat. Jetzt wird mir einiges klar. Der ja immer so ein bisschen auf der menschliche Körper, ne, so und im Verhältnis zu seinem Geist oder irgendwie und wie verändert der sich und den immer so ein bisschen auseinandernimmt. Hm. Teilweise auch bildlich, im wahrsten Sinne des Wortes, aber den irgendwie so erörtert. Boah, was ein krasser Film, kann man sagen. Also es geht direkt los. Also der Film ist nicht für Menschen, die unter Klaustrophobie leiden.
Korrekt.
Der Regisseur leidet unter Klaustrophobie.
Dann kann er das ja auch sehr gut nachvollziehen.
Ja, er spielt das auch selbst übrigens. Also wir sehen
ihn,
der in einem ganz engen Raum, weiß man nicht, er ist halt, das sind zwei Wände, die sehr eng beieinander sind und er ist dazwischen.
Ja, ist in gewisser Form Raum.
Ja, und kann sich da nur kriechend und kräuchend da irgendwie fortbewegen und also es ist so nach rechts und links und nach oben und unten, es ist halt super weit, also einfach nur schwarz. Es sieht nicht, wo dieser Raum endet und bewegt sich dann da fort. Und es ist so unangenehm und so fies einfach. Dazu so ein ganz gruseliges Sounddesign, denn irgendwann ist er halt so nah an so einem Rohr, dass da irgendwie sein Mund, seine Zähne da drauf sind.
Das ist ekelhaft.
Und unten geht er durch spitze Gegenstände, also durch, weiß ich nicht, Glas und irgendwelche Stacheln und Stacheldraht und so. Und er schiebt seine Zähne an dieser Röhre entlang.
Das ist eklig.
Bis er da runter ist. Das sind, ich meine, das geht ein paar Minuten, aber es fühlt sich wirklich an wie eine Ewigkeit. Und es ist auch die reinste Tortur, das anzugucken, weil dieses Sounddesign auch sich in die Synapsen brennt und also mich komplett gefickt hat einfach. Mhm. Und wahnsinnig intensiv, der Film.
Ja.
Er trifft dann irgendwann auf eine Frau, mit der er sich dann zusammen fortbewegt. Die warten dann irgendwie irgendwann in, ja, wahrscheinlich ist es Blut, keine Ahnung, Wasser, Blut, irgendwelche Flüssigkeiten. Und das ist gefüllt alles mit abgeschlagenen Extremitäten, mit Füßen, mit Händen, mit Menschenteilen, kann man einfach sagen.
Also nur schöne Sachen.
Ja, also wie gesagt, narrativ passiert ja jetzt nicht viel.
Gar nichts eigentlich. Die wollen ja eigentlich nur raus da.
Genau. Es ist ein hochphilosophischer Film. Kafkaesk hatte ich schon gesagt. Also da kann man wirklich viel reininterpretieren. Und also mich hat er wirklich komplett kalt erwischt.
Ich hatte kalt gelassen.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber es gibt dann tatsächlich auch noch eine Szene, die nicht in diesem da spielt, in dieser beengten Atmosphäre da.
Ja.
Aber erstmal möchte ich gerne wissen, was du noch dazu sagst.
Für mich ist es so ein bisschen eine Mischung aus Cube und Subconscious Cruelty.
Ja, das ist, eine gute Einordnung, ja. Passende Einordnung. Ja.
Ne, wichtig ist ja vor allem auch hier die Optik. Das ist mit einer Digital Video Camera aufgenommen. Das ist immer sehr nah dran. Also abgesehen davon, dass die Räumlichkeiten eh sehr begrenzt sind, wirkt das Ganze halt noch viel klaustrophobischer, dadurch, dass die Kamera wirklich meistens auch komplett im Gesicht von ihm hängt oder halt auch letztlich von ihr und dann halt ne, auf den Beinen und halt genau das, wo wir halt den Ekel dann letztlich auch sehen. Und es ist eine Tortur. Es ist natürlich dann ein wenig befreiend, wenn er auf die Frau trifft, weil er ja quasi in einer Situation mehr oder weniger aufwacht. Er weiß nicht, wie er hingekommen ist, er weiß nicht, wo er ist und er weiß vor allem nicht, wie er rauskommt. Und sobald er die Frau trifft, gibt es schon eine gewisse Form der Erleichterung. Ne? Er ist nicht alleine, hilft zwar nicht, weil sie auch nicht weiß, wieso sie da sind, ne? Aber gemeinsam einen Ausweg zu finden, ist in der Regel ja einfacher. Das heißt, bis dahin haben wir auf jeden Fall wirklich unfassbare Spannung.
Tortur auch. Ich meine, zu dem Zeitpunkt waren ja auch so Torture-Porn-Filme angesagt. Als der anfing, dachte ich, ach so, es geht in die Richtung.
Ja.
Aber es geht gar nicht wirklich in die Richtung, auch wenn da Menschen quasi wie in einem Mixer verarbeitet werden, aber es ist nicht wirklich Torture-Porn. Also ich glaube, das steht schon für was und es wirkt halt wirklich wie so ein Albtraum.
Total.
Also das kann man so total nachvollziehen, weil ich glaube, jeder schon mal sowas Ähnliches geträumt hat.
Ja.
Und dann kommt man da nicht raus und es wird immer enger. Und ich weiß jetzt auch nicht genau, wie gesagt, man kann das interpretieren als, das ist in den Gedanken von jemandem.
Ja.
Ne? So sei es ein Traum, sei es irgendwie die Vorstellung, sei es irgendwie das Unterbewusstsein oder was auch immer. Oder symbolisiert das irgendwie unseren Alltag, das Leben in kommerziellen Großstädten oder ich weiß nicht wie, irgendwie sowas, ja, wo das der Alltag einen zermürbt und fertig macht und alle sind eng aufeinander und man hat irgendwie keinen Platz im wahrsten Sinne des Wortes, sein Individuum zu entfalten. Das kann man da alles reininterpretieren und ich denke, das ist auch alles irgendwie legitim, richtig und angebracht, ja, legitim. Ja.
Ja, durchaus. Für mich steht aber tatsächlich im Vordergrund, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, die Tortur, die sehr teilweise auch anstrengend ist. Es ist schon eine Herausforderung, besonders halt auch, was so die Machart angeht, weil es natürlich auch aufgrund der Räumlichkeiten ist es sehr dunkel. Vieles wird dann auch erahnt. Das heißt, wir sind so ein bisschen auch in der Position der beiden leidenden Figuren hier, weil wir auch nicht alles sehen. Wir haben natürlich den Nachteil, dass wir jetzt nicht spüren, aber wir können uns das irgendwie alles schon so gedanklich ganz gut vorstellen beziehungsweise reinversetzen. Also das funktioniert, besonders halt durch die Machart. Was ich sehr interessant fand, war die Musik. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet, weil ich hätte jetzt nur so von den ersten Minuten hätte ich eher gedacht, so, das ist so ein Film, der konzentriert sich eher auf Geräusch, Kulisse, auf das, was halt dann wirklich an Geräuschen durch das Kreuchen, das Fleuchen halt entsteht. Aber der hat tatsächlich sehr dramatische, also gestreut, aber hin und wieder ein paar sehr coole, dramatische Einlagen, was die Musik angeht. Also hätte ich da nicht verortet, aber ich fand das irgendwie sehr gelungen. Aber letztlich glaube ich auch, dass es irgendwie so um Transzendenz in gewisser Form geht. Und wie du ja auch schon meintest, so, da kannst du so viel rein interpretieren. Aber das ist für mich nicht das Vornehmliche, was ich hier mitgenommen habe.
Sondern?
Ja, die Tortur. Das
Körperliche.
Genau, genau.
Das Körperliche. Ja klar, das ist ja immer sein Thema.
Ja
ich habe das also hier wirklich nochmal so genommen, dass das wirklich nochmal separiert. Also Körper nochmal separiert von Geist, von Vorstellung. Und ich sollte den vielleicht auch nochmal gucken, aber das ist jetzt nicht so der gute Laune-Film, den man sich dann halt so gerne nochmal in voller Gänze anguckt, weil ich das mit dem Ende auch nicht auf Anhieb verstanden habe und einordnen konnte. Es ist auf jeden Fall ein Trip, der Film.
Auf jeden Fall.
Der ist anstrengend zu gucken, er ist beklemmend, aber er macht halt die ganze Zeit was mit einem. Allein, dass er das alles in einem auslöst oder auslösen kann, bewerte ich positiv, weil es handwerklich geil gemacht ist. Ne? Also geil inszeniert, stark inszeniert vom Sounddesign über die Kamera und die ganze Atmosphäre, die da transportiert wird und eben ja die Möglichkeit, sich mit diesem Film auseinanderzusetzen, der fordert einen heraus und das ist schon mal was. Vor allem also kommt jetzt auch nicht so super prätentiös vor. der macht jetzt nicht hier so 2,5 Stunden Epos daraus oder so. Wir hatten ja auch schon mal über Flowers gesprochen oder eben Subconscious Cruelty. Filme, die eher so ein bisschen schocken wollen und die dann auch vielleicht zu lang gehen insgesamt, so am Stück. Und deswegen sind diese 50 Minuten, das reicht vollkommen aus, um das zu transportieren und zu erreichen, was er denn vermeintlich will oder was ich ihm jetzt ankreide, was er möchte, der Film und der Regisseur. Weil das ist ja auch schon alles, er verarbeitet anscheinend immer eigene Erfahrungen in seinen Filmen, deswegen steht er auch dann vor der Kamera. Also er hat da schon ein Anliegen und ich bin geplättet von dem Film. Aber bedanke mich auch beim Guess, dass wir den jetzt mal uns angeguckt haben, weil ich hatte den gar nicht auf der Rechnung und habe natürlich jetzt auch mal Bock, wieder Tetsuo zu gucken. Das ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Der steht ja hier auch im Regal. Und den werde ich mir auch irgendwann nochmal geben, um vielleicht dann nochmal so ein paar Themen vielleicht genauer rauszufinden. Vielleicht ist es auch die Aufgabe, dass jeder für sich ein eigenes, konkretes Thema findet, aber so dieses albtraumhafte, teilweise überhaupt nicht greifbare, obwohl trotz Körperlichkeiten. Also es ist viel drin in den 50 Minuten. Es macht viel. Es ist schon ein heftiger Film.
Ja, du sagst mir dann Bescheid, wenn du den dazu guckst, dann gucke ich den mit, dann können wir den zusammensprechen.
Guck mal, parallel. Ja. Im Stream. Ja. Genau.
Auf Scheibe hast du den doch. Ich habe den tatsächlich nicht auf Scheibe.
Ja, aber ich meine, wir gucken dann, machen den Stream an oder Skype oder so und gucken dann halt parallel.
Ach hier, Community Watch. Wie heißt das?
Genau. Immer? Audio Flick. Community nee. Watch. Schon-Sharing.
Schon-Sharing.
Was genau. Auch immer. Da gibt es ja verschiedene Formate. Ja, viel mehr kann und möchte ich, glaube ich, gar nicht zu dem Film sagen.
Reicht ja auch.
Eher ein Film, der einem so die Sprache verschlägt erstmal. War schon schwierig genug, da überhaupt Worte zu finden, die hoffentlich ansatzweise das irgendwie zusammenfassen und beschreiben können, worum es in diesem Film geht oder was den Film ausmacht, was den Reiz daran ausmacht.
Ja, ich glaube schon. Also wirklich sprachlos waren wir jetzt ja nicht. Da kam ja schon was zusammen. Fand ich auf jeden Fall auch einen sehr interessanten Pick. Wir sind dankbar für solche bewusstseinserweiternde Filme. Und ich fand vor allem halt auch die Länge hier in dem Fall sehr entscheidend, sehr dienlich.
That's what she said.
Ja, genau. Weil die Spielzeit dann auch hätte sich negativ auswirken können. Ne? Also die Tortur, dass die Tortur dann nach 50 Minuten dann auch letztlich final zu Ende ist, ist dann, wobei darüber hinaus vielleicht auch noch ein bisschen geht, aber mehr kann man, glaube ich, oder möchte man halt auch nicht ertragen.
Ja, das kann Film mit einem machen. Ja. Und da hat der Guess wirklich auch einen sehr coolen Pick gewählt, weil das sind ja auch die Filme, die ja wir gerne besprechen, die wir uns auch gerne reinziehen und die natürlich auch die Filmfressenfamilie erwartet, dass wir sie besprechen, dass wir so eher die ungewöhnlichen Beiträge anpacken und das haben wir in dem Fall natürlich auch wieder sehr gerne getan.
Genau, die abseitigen Sachen und jetzt mache ich mal Werbung für Patreon. Ja, wer uns solche abseitigen Filme aufzwängen möchte, der schließt einfach ein Patreon-Abo ab. Kostet nur 5 Euro im Monat. Zumindest das niedrigste Level. Und dann kann man sich monatlich Filme wünschen, die ich dann wöchentlich ziehen werde. Und so kann es auch schon mal sein, dass man 2 Filme von sich selbst in einem Monat besprochen sieht. Aber ja, ihr unterstützt uns damit und tut allem und jeden einen Gefallen damit.
Ja, es gibt ja noch weitere Vorteile. Ne? Ihr könnt ja den Podcast früher hören.
Genau.
Ne? Einen Tag früher habt ihr da Zugang zum Podcast. Und seit neuestem auch einen Tag früher, also sobald das Video dann auch fertig ist. Es gibt schon Beiträge, die dann manchmal sehr spontan, die wir da sehr spontan zusammenstellen. Aber bei The Mac 2 war es jetzt auch der Fall. Die Patrons konnten den einen Tag vorher gucken.
Genau.
Also nicht den Film, sondern das Review dazu natürlich.
Ja, den Film auch, der lief ja da schon.
Genau. Und das ist natürlich auch ein schöner Vorteil. Also könnt auf unseren Inhalte, die auf dem Kanal kommen, könnt ihr früher zugreifen. Und demnächst kommt auch wieder exklusiver Content für die Patrons. Wir haben jetzt zum Beispiel heute in der PV haben wir den Last Voyage of the Demeter geguckt. Mhm. Da haben wir schon eine kurze Einschätzung gegeben für die Patrons in einem kleinen Video. Da ist auch der Marius von Cinema Strikes Back dabei und der Thomas von Brody's Filmkritiken. Also ja, es lohnt sich absolut, auch ein geringes Level abzuschließen als Patron. Wir bedanken uns auf jeden Fall dafür. Sehr schön auch dann die Filmfressenfamilie mal kennenzulernen, als wir in Neuss auf der Messe waren, auf der Filmbörse. Da haben uns ein paar User erkannt, angesprochen, kurz mit uns gequatscht, Fotos gemacht und das ist natürlich auch schön, dass man sich dann auch mal im echten Leben begegnet und es freut uns sehr, wir waren da sehr dankbar und ja, vielleicht, wenn ihr Bock habt, hören wir uns nächste Woche, ansonsten seht ihr uns manchmal auf Börsen oder sonstigen Veranstaltungen und guckt alles, was wir so machen. Ich verabschiede mich mal. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Filmfressenfamilie. Bis zum nächsten.
Ja, und auf jeden Fall auch nicht schüchtern sein. Ne? Mit uns kann man ja reden, so wie das der eine oder andere dort getan hat. Und ja, konnten so auch einen Patron kennenlernen, der sich allerdings vertan hat und noch kein Patron war. Aber dann wurde er tatsächlich auf der Börse vor meinen Augen selbiger. Das war ein Moment, der in die Annalen der Patreon-Geschichten eingehen wird. Dann haben wir natürlich wie immer auch Sonntag diesmal eine Überraschung für euch. Wir haben natürlich ein Sonntags-Review, das die Patrons dann vielleicht sogar einen Tag vorher schon zu sehen und hören bekommen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was Fantastisches freuen. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als nächste Woche wieder gewohnt einschalten. Donnerstag die Patrons, freitags ab 12 Uhr alle Otto-Normalverbraucher. Und da werden wir auf jeden Fall auch wieder ein paar sehr interessante Titel mitbringen. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich, wie immer einen schönen Podcast gehört zu haben. Und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.